Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Mein Name heute Marcel Lukask. Er nennt sich selber der Lebergott, macht eine unglaubliche Arbeit und es steht auf seiner Homepage: Werde die gesündeste Version seiner selbst. Mein Name ist Felix von Frieden und wir werden heute über Gesundheit reden und wie jeder Mensch nochmal eine ganze Schippe an Gesundheit hinzugewinnen kann und die Symptome loswerden kann. Das ist grandios. Also ich muss sagen, ich habe Marcel kennengelernt, weil meine Mutter und mein Bruder ein Coaching bei ihm gebucht haben, waren bei ihm in der Akademie und meine Mutter und mein Bruder waren begeistert, haben so viel erzählt, monatelang. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich teste es mal aus. Und ich habe jetzt die ersten Tipps seit ein paar Wochen umgesetzt. Ich trinke Selleriesaft, ich trinke Zitronenwasser morgens, ich trinke einen Detox-Smoothie morgens. Und versuche auch ein paar andere Sachen schon zu machen. Und ich muss sagen, also ich habe bisher noch keine Ernährungsweise kennengelernt, die so viel gebracht hat. Und ich bin dir da, Marcel, ja schon so dankbar für das, was du jetzt in meinem Leben schon verändert hast. Und ich habe gerade im Vorgespräch schon gehört und auch auf deiner Seite gesehen, dass du schon mit über 3.500 Menschen gearbeitet hast. Du hast einen Instagram-Kanal mit über 40.000 Followern, gibst da jeden Tag kostenfreie Tipps. Also der Instagram-Kanal ist wirklich Gold wert, richtig gut. Ich verlinke den auf jeden Fall hier unter dem Video. Und wenn ihr Instagram habt, folgt unbedingt Marcel auf Instagram, denn das lohnt sich auf jeden Fall. Also ich bin richtig froh, dass du da bist und herzlich willkommen, Marcel.
Sehr gern, Felix, und ich stehe auch hier gerne Rede und Antwort, auch für die Zuschauer. Genau, dafür machen wir das ja auch.
Genau. Also du sprichst davon, dass im Grunde fast jeder ein symptomfreies Leben und gesundes Leben führen kann und dass die Ernährung der Schlüssel dazu ist. Sag doch mal ganz kurz, wie war dein Weg, weil du hast selber ja auch gewisse gesundheitliche Herausforderungen in deinem Leben gehabt, hattest Herzrhythmusstörungen, hörtest einen Cholerienspiegel, Gürtelrose und andere Geschichten und bist dann nach gutem Studium darauf gekommen, dass die Leber ein zentrales Organ ist im Körper. Und erzähl doch mal kurz für alle, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, wie bist du auf dieses Thema gekommen und machst das ja auch schon seit 25 Jahren. Was sind so die größten Erkenntnisse auf deinem Weg?
Genau. Meine Güte, das waren so viele Fragen auf einmal.
Also gerne
Ich versuche
einfach
das mal.
nur erstmal mit deiner Geschichte anfangen.
Ja. Genau. Also mittlerweile ist es so, dass ich mich seit ja, über 30 Jahren mit dem Thema beschäftige. Nun bin ich ja fast 50 mittlerweile auch schon. Und Thema Gesundheit hat mich seit dem 17. Lebensjahr, möchte man sagen, wirklich begleitet. Und jetzt möchte man auch sagen, wenn man anderen Menschen zeigen möchte, gesund zu werden, dann sollte man ja selber auch gesund sein. Das war ich aber damals nicht. Wie du selber gerade schon gesagt hattest, Felix, hatte ich mit 17, 18 Jahren auch meine großen Herausforderungen gehabt. Ich hatte nämlich damals, und das war für mich so eine große Panikaktion, ich hatte also Herzrhythmusstörungen. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, wie das auch so an sich anfühlt. Das heißt, ich habe das abends immer gemerkt, wenn ich im Bett lag. Und dann habe ich gespürt, wie mein Herz nicht rund schlug. Das kriegt man ja mit, ja. Und es schlug nicht gleichmäßig, wie ein Herz in Ruhe schlagen sollte, sondern es schlug unrund. Das heißt, es schlug dann schlug es mal 3, 4 Sekunden gar nicht. Dann hat es sich überschlagen danach wieder. Also es war wirklich für mich eigentlich ein wirklich unangenehmes Gefühl. Und ich habe so viel Panik aufgebaut, dass ich teilweise nächtelang wach lag, weil ich dachte, wenn du jetzt einschläfst, dann wachst du morgens nicht mehr auf. Und das war natürlich für mich die oberste Katastrophe. Die Ärzte haben das dann bestätigt und haben dann gleich aufgrund des Blutbildes auch festgestellt, ah, da ist ja noch eine angehende Fettleber, dann habe ich ja noch einen erhöhten Cholesterinspiegel noch. Und das waren so die ersten offensichtlichen Probleme im gesundheitlichen Bereich, die ich damals hatte mit 17, 18 Jahren. Mit 19 Jahren habe ich dann auch eine Gürtelrose ausgeprägt. Also das waren alles so meine ja, kleinen Baustellen, die ich halt hatte. Und natürlich fängt man an zu überlegen, okay, wie kann es denn funktionieren, dass man diese Symptome losbekommt? Denn wenn du einem anderen Menschen was über Gesundheit erzählen möchtest, dann solltest du natürlich wissen, okay, wie hängt das eigentlich alles zusammen? Ja, dann fängst du natürlich an, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Hat damals, ich weiß gar nicht bis heute, ach, ich habe dann tausende Bücher gelesen, könnte man sagen, zum Thema Gesundheit. Jeder spiegelt ja das Thema Gesundheit irgendwie anders dar oder stellt es anders dar und studiert natürlich noch mit dazu, holistische Gesundheit mit dazu, also ganzheitliche Gesundheit, dass du ein bisschen Fundament bekommst. Und dann, und das ist das Entscheidende, lernst du viele Menschen kennen, die auf ihrem Gebiet Koryphäen sind. Und von denen kannst du natürlich auch partizipieren. Und dann irgendwann stellt sich dein Bild zusammen. Und dann sagst du dir, meine Güte, das gibt's ja gar nicht. Nach jahrelangem Lernen, eigentlich, wenn man so möchte, eigentlich wird das Thema Gesundheit komplett falsch angegangen. Das heißt also, wenn man im Mainstream draußen im Internet mal reinschaut, wie sollte ich mich gesund ernähren und was sollte ich machen, dann findet man Millionen Angaben, Iss lieber Vollkornbrot. Nein, mach das lieber nicht. Geh lieber in richtig gute Bio-Milchprodukte rein. Nein, mach das auch nicht. Auch wieder schlecht. Fang an mit Obst essen. Oh nein, Obst sollst du auch nicht essen, weil Obst hat zu viel Fruchtzucker. Es sind so viele verschiedene Irrwege, dass man, ich möchte mal behaupten, als gewöhnlicher Mensch gar keine Möglichkeit, geschweige denn überhaupt eine Chance hat, den richtigen Weg zu finden. Und ich habe in den ganzen Jahren unglaublich viel ausprobiert und natürlich am eigenen Leib und habe dann festgestellt, ach, das ist ja echt ein Ding, durch die Information, Herzrhythmusstörungen sind ja ein Leberproblem. Und interessanterweise ist das bis heute aber nicht bekannt. Und das war ja ein Ding. Dann kommt der nächste Punkt. Das heißt also, dann kam der erhöhte Cholesterinspiegel. Und da wurde ja auch immer von der Fachwelt gesagt, na ja, du müsstest mehr Sport machen, du müsstest deine Ernährung umstellen. Und dann wird der Cholesterinspiegel ja auch wieder in Ordnung kommen. Aber ich habe Sport gemacht. Ich mache immer noch Sport. Ja, jeden Tag. Das heißt also, am Sport kann es nicht gelegen haben, dass der Cholesterinspiegel bei mir jedes Jahr anstieg. Und da habe ich gesagt, okay, Mensch, die Ernährung, die war doch auch nicht so schlecht vor 30 Jahren, die ich damals gemacht habe. Aber trotzdem ist der Cholesterinspiegel jedes Jahr angestiegen. Was haben jetzt, hatten die Fachleute jetzt gesagt dazu? Ja, Marcel, das ist genetisch. Da kannst du nichts ändern. Und ich habe da tatsächlich die ersten 2 Jahre dran geglaubt und dachte, okay, wenn das so ein Fachmann sagt, dann glaube ich das auch, bis ich irgendwann gemerkt habe und auch gelernt habe, dass der Cholesterinspiegel von der Leber kontrolliert wird. Das heißt, die Leber reguliert den Cholesterinspiegel. Und da habe ich gesagt, okay, da ich ja eh im Blutbild nachweisbar eine angehende Fettleber habe, kann doch nur die Leber die zentrale Schaltstelle sein für die ganzen Erkrankungen, die ich hatte. Und tatsächlich habe ich mich darauf fokussiert. Und dann fing ich an natürlich mit Leberentgiftung, mit einer leberkonformen Ernährung. Selbst der Begriff leberkonform gibt es ja so gar nicht. Den haben wir ja hier so geprägt. Ja, und es ist immer schön, dass natürlich auch dann die Teilnehmer auch dann von leberkonformer Ernährungsweise reden. Weil es macht unglaublich viel Spaß, auch das so weiterzugeben. Und innerhalb von einem Jahr sind alle meine Symptome weg gewesen. Das heißt, ich habe keine Herzrhythmusstörung mehr gehabt nach einem Jahr. Mein Cholesterinspiegel ist unterirdisch, also genau da, wo er eigentlich idealerweise sein sollte, ohne Statine. Die sollte ich nämlich nehmen, aber habe ich natürlich nicht gemacht. Das war ein ganz guter Punkt gewesen. Naja, die Gürtelrose war dann auch weg gewesen. Und seitdem, und jetzt kommt natürlich die interessanteste Aussage für viele, seitdem bin ich nie wieder krank gewesen. Und wir reden hier keine Erkältung, kein Schnupfen, keine Grippe und das seit über 25 Jahren. Und das ist natürlich schön. Ja, viele sagen immer, ja, man müsste doch mal krank werden, damit der Körper doch eine Abwehr aufbauen kann. Auch wieder so eine Aussage, wo man sagt, ja, wieso soll mein Körper denn krank werden? Ich bin doch seit 25 Jahren nicht krank. Warum sollte ich den jetzt erkranken lassen? Das macht keinen Sinn. Also es gibt schon den, ich will mal sagen, so den idealen Weg der Gesundheit, wenn man ihn denn kennt. Und das Schöne ist, dass ich mittlerweile über tausende von Menschen genau das auch vermitteln durfte und denen genau das auch erzählen darf. Und interessant ist eins, dass dann die Menschen, wenn sie diesen Weg gehen, tatsächlich eben die Symptome abbauen. Und das ist egal, ob jemand eine Autoimmunkrankheit hat, ob jemand eine chronische Erkrankheit hat, oder Erkrankung hat oder ob er Krebs hat. Das heißt, wenn man die Ursachen kennt von diesen Erkrankungen, dann kann man diesen Weg gehen. Und dann wird man wieder ein komplett, ich sag mal so eins, das Tor zu einem neuen Leben aufstoßen, was man vielleicht so auch selbst noch nie erlebt hat. Und das ist Lebensqualität. Und das ist gerade das, was du, Felix, gerade jetzt, weil du es seit einigen Wochen erst umsetzt, gerade so anfängst so zu spüren. Ja, also so wie wenn der Winter jetzt, wenn der Schnee so langsam weggeht und so die Pflanzen langsam durchkommen, ja, also durch die Schneedecke, so muss man sich es vorstellen, so beginnt das dann. Und jetzt fängt es an, irgendwann alles zu grünen, ja, alles zu blühen und dann geht das Leben los. Und so darf es jeder Einzelne auch erfahren, weil das ist das Geburtsrecht, was wir als Menschen haben. Gesundheit. Genau.
Super, vielen Dank. Jetzt ist es so, ich habe ja schon, ich nehme mich jetzt auch, wie du sagst, nicht bewusst seit gestern oder seit jetzt einem Monat. Ich versuche das schon seit 2011. Und wie du sagst, es gibt halt tausend verschiedene Möglichkeiten. Es gibt dann machst du nur Fett, dann machst du kein Fett, dann machst du biologisch, ist alles gut, ganzheitlich. Es gibt ja so viele Namen auch für diese ganzen Wörter, vollmundig und so weiter. Aber was ist denn der große Unterschied bei der Leberreinigung oder bei der leberkonformen Ernährung? Ich kenne zum Beispiel die Darmreinigung, die ist relativ bekannt. Darmreinigung sollte man jedes Jahr machen. Aber ich habe wirklich, bevor ich jetzt mich näher mit der Leber beschäftigt habe, ich habe da vorher noch nie was von gehört. Also, dass die Leber überhaupt so wichtig ist. Man weiß, okay, wenn man viel Alkohol trinkt, dann hat man schlechte Leber. Das ist so irgendwie allgemein Wissen. Aber darüber hinaus muss ich sagen, sind diese ganzen Sachen, die du sagst, komplett neu für mich gewesen.
Ja, da Felix, da hast du leider recht. Im Prinzip, die Leber wird komplett umgangen. Das geht schon damit los, dass man sich ein Blutbild erstellen lässt und da scheinen die Leberwerte in Ordnung zu sein. Und dann glaubt man natürlich, dass die Leber in Ordnung ist. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt kein Messverfahren auf der Welt aktuell noch nicht, was genau die Leberwerte im Detail erklären kann, also ob die Leber wirklich richtig gut funktioniert oder nicht. Leider nicht. Also bei den meisten Menschen, und das ist bei über 90% aller Menschen auf dieser Welt der Fall, die haben eine Leber, die gestaut ist, die verfettet ist, die träge ist mittlerweile auch schon, die teilweise zu 30, maximal 35% nur noch ihres Potenzials abschöpfen kann. Das kann ich aber nicht in einem Blutbild sehen. Da sehe ich bloß, alles klar, der Gamma-GT-Wert ist ganz toll, der GOT-Wert, alles ganz tolle Werte und alles im Normbereich. Also kann ich schon mal die Leber nicht als Problem haben. Also muss ich irgendwo anders ein Problem im Körper haben. Also fängt man jetzt an, auf eine andere Route zu gehen und fängt dann an, eine Darmreinigung zu machen. Dann macht man jedes alles Mögliche. Man fängt an mit Sport und so eine Geschichten. Und ich sage, Leute, die Mehrheit aller Erkrankungen, die wir auf dieser Welt haben, haben als Ursprung eine erkrankte Leber, eine gestaute Leber, verfettete Leber und so weiter und so fort. Die Leber ist in meinen Augen ein unglaublich faszinierendes Organ. Und ich würde mal behaupten, auch wenn das muss auch jeder gleich damit zustimmen, das wichtigste Organ im Körper ist. Jedes Organ ist wichtig, keine Frage. Das Gehirn als Schaltzentrale, wir brauchen ein Herz, ist alles richtig. Sonst hätte die Natur das ja auch nicht gebildet. Sonst hätten wir diese Organe ja nicht im Körper drin. Aber die Leber hat eine ganz zentrale Aufgabe. Muss ich mal vorstellen, die Leber ist ja im Körper das größte Organ. Außen ist es ja die Haut, im Körper ist es ja die Leber auf der einen Seite. Dann hat die Leber eine zentrale Position vom ganzen Körper. Wenn die Mensch mal sieht, ist die Leber in der Mitte des Körpers. Kann auch nicht so viel bedeuten, ja, also kann auch ein Zufall sein. Aber sie hat die meisten Aufgaben im Körper. Es gibt kaum ein anderes Organ, was mehr Aufgaben hat wie die Leber. Die Leber hat über 2000 Funktionen. Das ist Wahnsinn. Es ist ein faszinierendes Organ. Und ich behaupte immer so und sage, die Leber ist wie so ein Schutzorgan für alle anderen Organe. Wenn die Leber anfängt zu straucheln, dann werden auch die anderen Organe anfangen zu straucheln. Und das sind dann die Symptome, die entstehen. Und jetzt darauf zurückzukommen, was du sagst, was ist denn eine leberkonforme Ernährungsweise? Und da kann ich einen Satz ganz, es gibt viele Sachen, die wichtig sind, aber ich gebe einen ganz wichtigen Impuls jetzt hier auch hier raus, weil jeder soll ja auch was lernen und mitnehmen aus diesem Interview. Die meisten Menschen auf dieser Welt essen zu fetthaltig. Fett ist der Tod für die Leber. Zu viel Fett. Was ist denn zu viel Fett? Wenn wir uns mal die Ernährung anschauen am ganzen Tag, ja, über den Tag verteilt, dann essen wir morgens Fett, indem wir ein Brötchen essen, Brot darauf schmieren, vielleicht eine Wurst drauf machen oder Käse drauf machen, Fett mit drinne. Wenn ich das nicht schaffe, zu Hause zu frühstücken, fahre ich auf dem Weg ins Büro vielleicht an den Bäcker ran. Dann hole ich mir ein Croissant, besteht aus Fett. Dann fahre ich vielleicht ins Büro, trinke meinen Kaffee nebenbei, der hat noch Milch mit drin, Fett. Dann komme ich irgendwo mal an, dann esse ich mal zwischendurch was, weil irgendeiner Geburtstag hatte. Dann esse ich mal da ein Stück Kuchen vielleicht oder einen Keks, Fett mit drinne. Ich gehe Mittagessen, da ist Fett mit drinne. Nachmittags esse ich irgendwo einen Snack, da ist Fett mit drinne. Abends esse ich auch was, zu Hause oder im Restaurant, Fett mit drin. Jetzt könnte man noch sagen, ja, aber das ist doch die normale Ernährung. Was ist denn da jetzt so falsch dran? Das Problem ist folgendes: Auf diese Fettmengen ist der Körper nicht eingestellt. Wenn wir mal zurückgehen in die Steinzeit zum Beispiel, in der längsten Epoche der Menschheitsgeschichte, bis dann die nächste Epoche kam, da haben wir uns am längsten aufgehalten. Und in dieser Zeit haben wir relativ wenig Fett gegessen. Wir haben Fleisch gegessen alle 2, 3 Monate, weil die Jagd nicht immer erfolgreich war, auf der einen Seite. Und dieses Fleisch, was wir da gegessen haben damals, das war ja so gut wie fettfrei. Da haben wir 1% Fett drin gehabt. Das heißt also, die Tiere waren ja selbst auf der Flucht ständig. Das heißt, sie waren trainiert, hatten also nur 1% maximal an Fett. Ansonsten waren wir zu 80, 90% Pflanzenfresser damals in der Steinzeit. Und die Pflanzen haben kaum Fett gehabt. Wir haben mal vielleicht zwischendurch ein paar Nüsse gegessen, ein paar Samen gegessen, wir haben auch mal einen Fisch gegessen, sowas alles. Aber das waren ja in geringem Maße Fettanteile. Die Leber hat damals kaum was zu tun gehabt, weil eine Aufgabe der Leber ist es nämlich, wenn wir Fette essen, Gallensäure zu produzieren, um die Fette aufzulösen. Und damals haben wir vielleicht, da ist die Leber am Tag ein- oder zweimal angesprungen, um Gallensäure zu produzieren. Heute, bei einem normalen Menschen, springt die Leber 5, 6, 7, 8 Mal am Tag an, um Gallensäure zu produzieren, damit die Fette, egal ob es gute Fette sind, Olivenöl, Kokosöl oder schlechte Fette, ja, also Transfettsäuren zum Beispiel, wie auch immer, das ist der Leber völlig egal. Wenn Fett reinkommt, dann muss es zersetzt werden. Es muss Gallensäure produziert werden. So, das heißt also eine Riesenherausforderung. Darauf ist die Leber überhaupt nicht eingestellt in dieser hochtoxischen Welt. Und jetzt kommt der Punkt. Wenn wir viel Fett essen, was in meinen Augen ja viel Fett ist, zu jeder Mahlzeit Fett, dann wird das Blut dicker. Und wenn das Blut dicker wird im Körper, dann haben wir drei große Probleme. Erstens, der Körper fängt an zu übersäuern. Das ist der erste Punkt. Wenn das Blut dick wird, dann haben wir übersäuertes Blut, sauer. Und das ist der ideale Nährboden für Krankheitserreger, weil die Krankheitserreger brauchen als Nährboden ein saures Milieu. Das haben wir dann. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn das Blut dicker ist, dann kommen weniger Nährstoffe durch. Die kommen schlecht durch. Das Fett ist wie so ein Wächter. Das steht dann da, wie so mit so einer Lanze. Ja, und das kommt zum Beispiel jetzt Sauerstoff an und dann fragt der Wächter, wo willst du hin? Na, ich will hier durch. Nee, heute nicht. Ja, es kommt zwar Sauerstoff durch, aber schlecht. Aber die Organe brauchen ja Sauerstoff. Die Organe brauchen Mineralstoffe, also Nährstoff an sich. Und die kommen schlecht durchs dicke Blut durch. Also natürlich wird es die Gesundung verhindern oder behindern. Und wir fühlen uns teilweise auch müde. Das ist auch so ein Punkt davon. Und jetzt kommt der dritte Punkt, und das ist der Hauptpunkt. Wenn das Blut zu dick ist, dann kann die Leber schlecht entgiften. Damit die Leber entgiften kann, muss das Blut dünn sein. Und deswegen ist die erste Maßnahme von den Menschen, von den Kandidaten, von den Teilnehmern, die in die Akademie kommen oder ins 1:1-Coaching kommen, dann sage ich immer, Leute, das Allerwichtigste erstmal, die Fette reduzieren. Und zwar um mindestens 50%. Also wenn du dir das jetzt anschaust, das Video, und also ich spreche mal zu den Zuschauern jetzt, ne? Wenn du das Video jetzt anschaust und du überlegst jetzt gerade, okay, wo könnte ich denn Fett reduzieren? Bring ich mal ein Beispiel. Nehmen wir an, du isst am Tag eine Handvoll Nüsse. Nüsse sollen ja gut sein, aber Nüsse haben auch ein kleines Problem, sie enthalten viel Fett. Wenn du eine Handvoll Nüsse isst, dann isst doch am Tag nur eine halbe Handvoll Nüsse. Und den restlichen Anteil, den du dort an, meinetwegen an Kohlenhydraten oder generell an anderen Nährstoffen nicht aufnehmen kannst, nimmst du über andere Produkte auf, die kein Fett enthalten. So, das heißt also, du hättest jetzt da 50% der Fette reduziert. Es geht nicht darum, jetzt auf eine Diät zu gehen, ja, und dadurch weniger zu essen. Es geht darum, die Fette bewusst zu meiden, also quasi runterzufahren. Es geht nicht darum, die auf Null zu fahren. Es geht darum, die Fette zu reduzieren, sodass das Blut wieder dünner wird. Und alleine schon dieser Effekt bringt eine leichte Erholung für die Leber. Und das ist so einer der Punkte, was so eine leberkonforme Ernährung eigentlich ausmacht.
Jetzt hast du gerade diese Fette angesprochen. Es gibt gute Fette und weniger gute Fette. Und du hast Olivenöl, Kokosöl genannt. Butter ist ja etwas, von dem sehr viele schwärmen. Ich höre das immer wieder bei anderen Ernährungsexperten. Butter, da kannst du richtig viel nehmen. Butter und gemischt mit allem Möglichen eigentlich. Was ist denn deiner Meinung nach der Unterschied zwischen guten Fetten und weniger guten Fetten? Also wenn es bei Pommesbude, Pommes essen, ist ja mit Mayo wahrscheinlich nicht so gut wie vielleicht
Ja.
Olivenöl. Hast du da einen Unterschied oder von der Menge macht das was aus für die Leber?
Also erst einmal natürlich klar. Es ist immer entscheidend natürlich, wie viel Fette isst man an sich. Und wie schon gesagt, der Leber ist es egal, ob das gute Fette sind oder ob das schlechte Fette sind. Wo unterscheiden sich jetzt diese? Gute Fette sind Fette, wo keine Krankheitserreger sich davon ernähren können. Was meine ich damit? Wenn wir Milchprodukte konsumieren, und das ist egal, was für Milchprodukte, ob wir dort richtig gute Heumilch nehmen, hoch Bio, hoch 10, ja. Ob wir dort einen Bio-Käse essen, ob wir dort irgendwo als Beispiel Butter, ja, auch wenn sie hoch biologisch verwertbar und ganz toll ist und was nicht alles, das sind Produkte, von denen sich Krankheitserreger ernähren. Und die meisten Menschen auf dieser Welt haben Krankheitserreger. Wir können darüber gerne nachher nochmal sprechen, wodurch eigentlich Krankheiten entstehen. Und ein großer Anteil sind Krankheitserreger, die wir in uns haben, die wir also aufnehmen jeden Tag. Das können also jetzt Pilze, Schimmel, Keime, Bakterien, Viren, alles Mögliche an pathogenen Keimen, die nehmen wir auf jeden Tag. Und diese Erreger brauchen Futter. Und sie ernähren sich unter anderem von Milchprodukten. Und das ist zum Beispiel, deswegen ist Butter natürlich für jemanden, der gesund werden möchte, nicht gut, auch wenn es ein Bioprodukt ist. Es geht nicht darum, dass die Qualität dieses Produktes schlecht ist. Das ist gut. Das Problem ist nur, wenn ich Krankheitserreger im Körper habe, die dazu geführt haben, dass ich krank wurde, dann ist natürlich die Butter der Nährstoff für diese Erreger. Und ich werde die Erreger niemals aus dem Körper rauskriegen, wenn ich die auf diese Milchprodukte nicht verzichte. Und jetzt natürlich ist klar, muss man schauen, was hat derjenige für eine Erkrankung. Dann gehen wir ganz genau dort rein. Da wird ja alles ganz genau analysiert in unseren Gesprächen. Und dann sagen wir auch ganz genau, was die Ursache einer Krankheit ist. Da sind wir schon mal erstmal einen ganz großen Schritt weiter, weil viele natürlich nicht wissen, was ist die Ursache meiner Erkrankung. Das heißt, sie gehen zum Spezialisten, lassen sich aufklären, der sagt, sie haben die Diagnose, das ist also ihr Symptom oder ihre Erkrankung. Und wenn man jetzt fragt, ja, wie entsteht denn das? Wodurch habe ich das bekommen? Tja, das wissen wir eigentlich auch nicht. So, und das ist schade natürlich. Und damit nimmt man den Menschen jegliche Hoffnung. Ja, und deswegen, das wird in unseren Gesprächen natürlich gemacht. Da wird gesagt, was ist die Ursache davon? Und dann kann man das angehen. Und dann fängt man natürlich an, eben halt diese Fette zu reduzieren und dann zu schauen, was sind denn überhaupt gute Fette? Und von einem Olivenöl oder einem Kokosöl kann sich kein einziger Erreger ernähren. Ja, von Rapsöl, von Milchprodukten zum Beispiel schon. Ja, die sind gentechnisch teilweise verändert. Davon können sich Erreger super gut ernähren und von Milchprodukten sowieso. Mal abgesehen davon, dass Milchprodukte den Körper übersäuern. Das kommt ja auch noch mit dazu. Ja, also der Nährboden, der saure Nährboden ist dann auch wieder gegeben für die Erreger und damit wurden für die Erreger zwei Fliegen eigentlich mit einmal abgearbeitet. Und zwar, sie brauchen zwei Bedingungen, damit sie überleben können im Körper. ein saures Milieu und sie brauchen Futter. Wenn diese beiden Sachen gegeben sind, geht der Erreger nie wieder aus dem Leben, aus dem Körper raus. Und dann werden wir auch die Erkrankung niemals loswerden. Das ist der
Boah,
Unterschied.
wenn das so hört, das ist unglaublich. Du ziehst ja bald nach Asien, hast du vorhin gesagt. Da hast du ja der Vorteil, dass die weniger diese ganze Käse- und Milchgeschichte machen, das irgendwie schon drin haben. Hast du da mal geschaut, warum ist das so gängig hier? Also ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich solche Sachen höre, weil irgendwo denkt man so, wenn man jetzt hier so schaut, es ist so viel Wissen da in dieser Welt und es ist so viel Experten gibt es. Aber irgendwo ist alles durcheinander. Also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und wenn ich leberkonforme Ernährung machen will, 90% der Dinge kann ich ja gar nicht essen. Oder wie hast du mal geschaut, wo kommt das her, dass das plötzlich so, waren die Menschen einfach so, okay, da war die Steinzeit, dann gab es alles und wir haben einfach alles gegessen, ohne zu hinterfragen. Und jetzt ist erst die Zeit, wo wir wirklich auswählen können. Sind wir gerade so einer spannenden Zeit, weil das ist ja wirklich phänomenal, wenn wir jetzt dieses Wissen plötzlich kriegen und anwenden und dann wirklich gesund werden. Das ist ja dann zum ersten Mal seit x Jahren der Fall.
Also man muss dazu sagen, da hast du wirklich recht, Felix, man muss dazu sagen, wir sind in einer Welt angekommen, wo eine Krankheit schon zur Normalität gehört. Also die Krankheiten werden zum Status quo. Und das ist eigentlich das Erschreckende an der ganzen Geschichte. Das heißt also, es wird schon als normal hingenommen. Wenn du mit 50 Jahren keine Erkrankung hast und keine Medikamente nimmst, dann wirst du schon komisch angeschaut. Ja, dabei hat jeder Mensch das Recht, wirklich gesund zu sein. Und zwar hat jeder Mensch, der in die Wiege gelegt wird, ja, als kleines Baby, auch in die Wiege gelegt bekommen, ein riesengroßes Paket Gesundheit. Jetzt muss ich fragen, was macht man daraus? Und leider aber, und da ist es tatsächlich so, ist eine riesengroße Verwirrung draußen zum Thema Ernährung. Wie sollte ich mich denn wirklich ernähren? Mache ich das? Mache ich das? Es gibt ja hunderte von Ernährungsphilosophien, die man nachgehen könnte. Und ich sag mal so, weil du fragtest jetzt, ist das denn so anders wie früher? Also in der Steinzeit haben wir keine Milchprodukte zu uns genommen, wo wir gerade von Milchprodukten gesprochen haben. Weil viele mal sagen, ja Marcel, aber ohne Milchprodukte, da ist ja Kalzium drin, da können wir ja gar nicht überleben. Wir brauchen ja das Kalzium, damit die Knochen und so weiter und so fort. In der Steinzeit, in der längsten Zeit der Menschheitsepoche, bis dann die nächste Epoche eingeleitet wurde, da haben wir keine Milchprodukte zu uns genommen. Es war nicht möglich gewesen, einen Mammut zu jagen und es zu melken. Es war die Vorstellung schon davon, ja. Es war nicht möglich gewesen, einen Säbelzahntiger zu jagen und ihn zu melken. Das hätte man mit dem Leben bezahlt. Das heißt, man kam nicht ansatzweise auf die Idee, das eben umzusetzen. Aber was ist dann passiert? Wir waren ja damals in der Steinzeit Nomaden. Wir sind also von einem Fleck zum anderen gelaufen, gewandert. Wir waren ja nirgendwo sesshaft. Bis irgendwann die Ersten sagten, ach, wisst ihr was, wir wandern hier das ganze Leben lang durch die Weltgeschichte. Wir bleiben jetzt mal hier. Und dann hat man eine Stätte aufgemacht. Das heißt also quasi, das war ein Platz, wo man dann sagte, hier bleibe ich bis zum Ende meines Lebens. Und dann ging es ja erst los mit Ackerbau und Viehzucht. Das heißt, dann hat man wilde Tiere gezähmt und dann kamen die ersten Leute auf die Idee, Menschenskinder, was ist das für ein weißes Getränk hier? Vielleicht können wir daraus was machen. Und damit gingen die Probleme los. Also es fing dann damals an. Und jetzt mittlerweile ist es aber in der heutigen Zeit so stark, es hinterfragt kein Mensch mehr. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, die ersten 20 Jahre meines Lebens, und das war das schönste Leben, was ich mir hätte vorstellen können. Es war super. Wir haben fast alles, wir mussten nichts einkaufen, wir haben alles selbst gehabt. Ja? Also, ob es Kartoffeln waren, ob es Gemüse waren, ob es jetzt Eier waren, ob das jetzt Fleisch war. Milch, wir hatten selber Kühe gehabt, das heißt, meine Oma hat selber Butter gemacht. Wir haben ja alles da gehabt und ich hätte niemals, wäre ich auf die Idee gekommen, zu sagen, das ist doch schlecht hier. Mensch, die Kühe sind doch auf der Weide, was Besseres gibt es doch gar nicht. Und jetzt kommt ein ganz schlimmer Spruch. Meine Frau, wenn die das immer hört, haut die sofort ab. Die Menschen hinterfragen gar nicht, was ist denn eigentlich Milch? Man trinkt das weiße Zeug und sagt sich, das ist doch, also Milch, das ist doch toll. Milch ist nichts anderes wie ein Drüsensekret eines trächtigen Tieres. Das ist Muttermilch eines Tieres, was wir da zu uns nehmen. Und die Muttermilch eines Tieres ist nicht abgestimmt auf den Körper des Menschen. Das heißt, das, was da drin ist, ist für ein Tier gut, aber doch nicht für einen Menschen. Ein Mensch selbst würde gar nicht auf die Idee kommen, zum Nachbarn zu gehen und zu sagen, ach, guck mal hier, liebe Lieselotte, ich habe hier übrigens einen Käse, der ist von meiner Frau, die ist nicht gerade schwanger, und die hat aus ihrer eigenen Muttermilch einen schönen Käse gemacht, koste doch den mal bitte. Da würden wir uns übergeben. Aber wir essen die Muttermilch eines Tieres. Muss man sich mal vorstellen, ja? Der Mensch ist das einzige Lebewesen, was das wirklich so umsetzt. Wie schlau wir doch sind, ja? Aber letzten Endes machen wir uns damit kaputt. Das ist nicht die Ernährung, die wir haben wollen. Das hat mit leberkonform überhaupt nichts zu tun. Das heißt natürlich, es stellt keiner in Frage. Das ist die eine Seite. Die andere Seite natürlich, wir haben riesen Lobbys draußen. Wir haben riesen Lobbys draußen und wenn du Geld hast, dann kannst du natürlich Studien bezahlen und die Information, also quasi das, was rauskommen soll, steht ja vorher schon fest. Ja, und dann werden einige Forscher natürlich engagiert und die fangen natürlich an zu forschen, wo ist dieser Vorteil von einem Milchprodukt? Was können wir denn da rausziehen, was gut ist? Und da wird ein Punkt genommen und dieser wird über Jahre, Jahrzehnte dann durchs Dorf getrieben, diese Idee, und die wird dann angenommen und kein Mensch hinterfragt diese Geschichten mehr, ob das gut oder schlecht ist. Und natürlich, und das würde ich gar nicht bestreiten, ich habe viele Diskussionen mit Menschen, die sagen, ja, Marcel, das stimmt doch gar nicht. Ich bin 40 oder ich bin 30. Ich habe seit 30 Jahren esse ich Milchprodukte. Ich habe gar nichts, weder Hautproblem noch irgendwas. Ich sage, ja, dann ist deine Leber noch in Ordnung. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo auch sie gestaut ist, wo auch sie irgendwann nicht mehr kann. Und dann kommen die Symptome. Und ich habe ja diese Menschen bei mir in den Coachings drin, die sagen, Marcel, ich hätte das vor 20 Jahren niemals mir vorstellen können, dass das so schlecht ist, meine Ernährung. Ich komme ja selber aus dem Fitnessbereich, sagen die dann auch. Aber irgendwann haben sie keine Energie mehr. Ja, der erste Hautausschlag ist da. Die erste Erkrankung kommt, wo sie sagen, Mensch, Marcel, ich mach doch Sport. Ich ernähre mich doch gesund. Ich sage, ja, das ist das, was augenscheinlich nach außen hin Gesundheit bedeutet. Aber das ist, hat mit Leberkonformheit oder generell mit einer leberkonformen Ernährungsweise nichts zu tun. Der Mensch wird irgendwann dann krank werden, wenn die Leber gestaut ist. Und das ist das Bild, was wir da derzeit aktuell haben und wo ich sage, das ist eigentlich traurig, dass wir das als Status quo mittlerweile sehen, dass der Mensch eigentlich, dass es kaum noch gesunde Menschen gibt. Wir haben mittlerweile schon auf der ganzen Welt über 80% aller Menschen, die mindestens also ein Symptom haben oder eine Erkrankung haben. Und das Lager von den Menschen, die noch gesund sind, wird immer kleiner. Immer mehr Leute wechseln unfreiwillig auf die andere Seite rüber. Wollen das ja gar nicht. Aber sie wissen nicht, ja, aber ich mache da irgendwas falsch. Aber, oder habe ich vielleicht schlechte Gene? Es hat mit Genen überhaupt nichts zu tun. Genau wie mir erzählt wurde damals, ja, also dein Cholesterinspiegel, du machst ja schon Sport, du ernährst dich ja gesund, das kann ja nur genetisch der Fall sein. Das war keine Genetik. Es ist ganz normal die Leber. Ja, und wenn man das einmal annimmt und sagt, okay, ich gehe jetzt mal diesen Weg, weil der hört sich ja plausibel an. Und ich gehe die ersten Schritte, so wie du es gemacht hast gerade, Felix, oder deine Mutter und dein Bruder, wie die es schon vor Monaten gemacht haben, die haben ja eine Heilung erfahren. Das ist ja für viele unvorstellbar, dass sowas funktioniert. Und das nicht mit irgendwelchen Kapseln oder mit irgendwelchen Pulverchen, sondern tatsächlich mit richtiger, reiner, lebendiger Nahrung. Keine Industrienahrung, lebendige Nahrung. In einer bestimmten Konstellation und Kombination eingenommen, werden die natürlich das Wunder dann im Körper bewirken. Phänomenal.
Auf jeden Fall, ich bin voll bei dir. Jetzt haben wir einen Punkt, und das höre ich immer wieder, wenn ich auch darüber rede. Aber ich bin anders oder ich bin individuell und ich habe da einfach Hunger drauf und ich brauche das jetzt. Also ganz häufig höre ich, ich brauche das jetzt. Ich brauche einfach die Schoko, ich brauche den Wein oder alle die Zigarette oder halt das Brot oder die Croissant am Morgen. Und wie siehst du das? Dieser individuellen Punkt. Also gibt es diese Individualität, dass man wirklich sagt, okay, das ist mal so, mal, aber es gibt ja auch dann noch, es gibt ja 10% oder weiß ich, 5% sind ja verfügbar. Siehst du da dann noch so ein individuelles Muster für die Menschen? Aber von den 90% würdest du einfach sagen, okay, Milch ist einfach nichts. So. Oder zu viel Fett ist einfach nichts. So, manche Sachen kann man kategorisch einfach mal ausschließen und manche sind individuell oder wie ist da so deine Einschätzung?
Ja, auch eine sehr gute Frage, lieber Felix. Also, jetzt erstmal ist es wichtig zu wissen, jeder Mensch ist individuell. Jeder Mensch denkt anders, ja, jeder Mensch hat andere Gefühle zu einem bestimmten Thema und das lässt sich auch nicht in Formate pressen. Gar keine Frage. Viele Sachen sind dann mittlerweile eine Gewohnheit geworden. Also man fängt dann, wenn man den Wein mal nimmt zum Beispiel, ja, man trinkt dann halt regelmäßig ein Wein und das ist dann irgendwann eine Gewohnheit. Der Körper gewöhnt sich daran und man kann sich gar nicht vorstellen, das wegzulassen. Das ist genauso, wenn ein Sportler sagt, Mensch, ich gehe dreimal, viermal die Woche joggen morgens, ja, und das macht er über ein halbes Jahr lang, über ein Jahr lang, immer viermal die Woche geht er laufen. Das ist wie ein Uhrwerk, ja. Und das sagst du zu ihm, pass mal auf, jetzt gehst du mal 3 Wochen lang gar nicht. Das ist für ihn wie eine Tortur. Er sagt, du, ich muss raus, ich brauche das. Ist für mich, ob das nur gut oder schlecht ist, dahingestellt. Aber es ist für ihn eine Routine, die er ausgeprägt hat, ne? Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Nehmen wir an, zum Beispiel, viele sagen, Marcel, ich habe immer Hieber auf Süßes. Ich brauche immer abends, wenn ich auf der Couch sitze, brauche ich meine Schokolade. Ich brauche das Süße und so weiter und so fort. Das kann ich nicht. Ich habe schon alles Mögliche versucht. Jetzt steigen wir mal hinter die Kulissen. Warum hat man Hunger auf Süßes oder Hieper auf Süßes? Der Hintergrund ist etwas ganz anderes. Es hat mit Disziplin nichts zu tun. Da muss ich mich disziplinieren und sagen, jetzt lasse ich mal die Schokolade weg. Der Körper hat recht. Der Körper schreit ja nach etwas. Das heißt, der Körper spricht ja mit uns jeden Tag. Was möchte er haben? Der möchte Zucker haben. Aber nicht den Zucker aus der Schokolade, das kann er uns aber nicht sagen. Er sagt bloß, ich habe jetzt Heißhunger und zwar auf Süßes. Also denke in erster Linie an Schokolade. Also greife ich zur Schokolade, ich merke, das befriedigt mich in dem Sinne. Letzten Endes ärgere ich mich wieder, weil ich sage, ach, jetzt hast du wieder Schokolade gegessen, jetzt hast du schon wieder zugenommen, wolltest du eigentlich gar nicht, so ein Mist. Aber dieses Gefühl, diese Sucht, die ist größer, als im Nachhinein quasi dann zu sagen, ach Scheiße, habe ich wieder gegessen, wollte ich eigentlich gar nicht. So. Der Körper aber, um da weiterzugehen, der möchte Zucker haben, aber nicht aus Schokolade, sondern der möchte hoch bioverfügbaren Zucker aus Obst haben. Wenn du, also wenn du jetzt das dir anschaust, lieber Zuschauer, und du hast das Gefühl, ja, ich habe auch diesen Hieber ständig auf Süßes, dann kannst du ausgehen davon, dass im Hintergrund in deinem Körper die Reserven für hochwertige Glucose, Zucker, dass sie im Defizit sind, dass sie im Keller unten sind. Dadurch schreit der Körper immer nach Zucker. Wenn du jetzt anfängst und sagst, pass auf, okay, ich minimiere jetzt mal die Schokolade und im Gegenpart dazu esse ich jetzt mehr Obst. Wenn jetzt jemand fragt, wie viel soll es denn sein, also viel du essen kannst. Du kannst davon nicht zu viel essen, ja, davon mal abgesehen. So, nur wichtig, nicht in Verbindung mit Fett. Obst immer getrennt essen, ganz entscheidend. Ja, das ist ja auch so eine leberkonforme Ernährungsweise, was ich ganz genau erkläre. Und wenn du jetzt über mehrere Wochen Obst isst, viel Obst ist, dann wird der Zuckerspiegel, der Glukosespiegel, die Reserven werden angehoben. Und ab einem bestimmten Level wird der Schalter umgelegt und du hast keinen Appetit mehr auf Süßes. Du isst keine Schokolade mehr, du würdest keine Gummibären essen. Ich habe früher mit 16, 17, 18 Jahren, habe ich jeden Tag, ist kein Witz, jeden Tag eine Tüte Gummibären gegessen. Weil ich keine Schokolade, nichts anderes Süßes. Das war das Einzige, was ich gegessen habe. Ich habe mir zu Weihnachten als Kind, habe ich mir Gummibärentüten gewünscht. Der Rekord waren 22 Tüten zu Weihnachten, hatte ich gehabt. Ein Riesenberg mit Gummibären. Die habe ich auch gegessen, natürlich, logischerweise dann im Laufe der nächsten Tage dann. Innerhalb von einem Monat waren die weg. So, also das war meine Sucht von Zucker, die ich hatte. Und das heißt, wenn du das ähnlich verspürst, dann solltest du nur auf der anderen Seite einfach mehr Obst essen und du wirst merken, das kann nach einem Monat sein, das kann auch noch anderthalb oder 2 Monaten sein. Dann sagst du dir, hä, ich habe seit 2 Wochen keinen Hunger mehr auf Schokolade, das ist ja ein Ding. Aber du hast Hieber auf was? Auf gesunde Lebensmittel, auf lebendige Lebensmittel. Du willst auch einmal in was Saftiges reinbeißen, in einen Apfel zum Beispiel. Du willst eine Orange essen, ja. Du willst das mal spüren, wie der süße Saft durch den Hals runtergeht, ne? Dieses frische Fruchtfleisch, du willst eine Melone essen. Da sagst du dir, ich habe doch noch niemals so viel Obst gegessen. Wie kann mein Körper jetzt so wild nach diesem Obst sein? Na, weil er danach schreit, weil das für ihn die Heilung ist, weil das für ihn Nährstoffe sind, die in den Körper rein sollten, damit er heilen kann. Und auch dann, wenn du gesund bist, eben dafür sorgen kann, dass du immer gesund bleibst. Das ist ja einer der Gründe, warum man da nicht mehr krank wird. Ich sage immer eins, ohne Obst ist keine Heilung möglich. Und das aber ein, um den Hintergrund zu nennen. Deswegen, also so sieht es dann aktuell aus. Genau.
Ja, ich habe das gehabt mit Chips und mit Erdnüssen und alkoholfreiem Bier. Ich habe es echt lange gemacht. Das war so eine Routine geworden. Und das abzulegen, ich habe auch so, da hab ich so ein Gefühl von so, boah, jetzt sink ich in den Sofa oder so, ne? Bei Käse habe ich das auch. Und damals, als ich noch gekifft habe, hatte ich das auch. Oder mehr Alkohol getrunken. Also, so, und dann habe ich mich selber gefragt, okay, wo kommt das denn her, Felix? Wieso hast du das? Und was ist das Problem? Und bei mir war es wirklich so, es war die Annahme der Leichtigkeit. Also ich musste es annehmen, mich so leicht zu fühlen. Also ich, so den ganzen Tag über, weil ich habe, seitdem ich das mache morgens, ich fühle mich nicht besser als danach. Und dann kommt das Mittagessen und dann esse ich manchmal noch normal und dann bin ich auch so, boah, manchmal war ich 2 Stunden, letzten 2 Wochen. Ich dachte, was ist denn jetzt passiert, ey? 2 Stunden saß ich da im Sessel nach oder im Stuhl hier und dachte, boah, fühle ich mich platt. Und ich habe dann, was ich gesagt habe, ich habe mir gesagt, ich genieße die Leichtigkeit. Einfach als Affirmation für mich. Und seitdem trainiere ich das in mir, ich genieße die Leichtigkeit. Und was ich jetzt gemacht habe, ist auch ein Tipp von dir. Ich habe mittags esse ich jetzt manchmal einfach Müsli. Müsli mit Obst. Und ich fühle mich danach leicht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach sein kann, aber manchmal ist es so einfach. Und was ich glaube, was bei mir ist, oder das sagt auf jeden Fall auch meine Mutter, was sie so spürt, da ist so eine Fettsucht. Also, diesen Hunger auf Zucker hast du gerade erklärt. Ist das bei Fett auch so? Haben wir oder haben viele von uns eine Fettsucht?
Fett ist ja, was viele wissen, als allgemeine Antwort immer, ist ja ein Geschmacksträger. Das heißt also, das ist ja im Essen, wenn wir das haben, natürlich, das gibt den nochmal einen richtigen vollmundigen Geschmack. Was läuft dahinter ab? Es gibt tatsächlich sowas wie nur eine Fettsucht, weil wenn wir Fette essen, wird nicht nur Gallensäure produziert, um die Fette aufzulösen, sondern es wird auch Adrenalin produziert. Das Adrenalin wird von den Nebennieren produziert, damit das Blut dünner wird. Denn der Körper weiß, dass es eine Riesenaktion auf ihn zukommt und Fett ist immer ein Hindernis auf dem Weg zur Heilung. Also wird Adrenalin produziert. Adrenalin ist wie eine Droge. Ja, also bestes Beispiel Kaffee. Wir trinken Kaffee und da ist Koffein drin. Wenn Koffein in den Körper reinkommt, bekommen die Nebennieren sofort ein Alarmsignal und fangen an, Adrenalin auszuschütten. Das heißt, der ganze Körper wird geflutet mit Adrenalin. Und das ist der Effekt, den wir haben, wenn wir Kaffee trinken und danach wach sind. Wach sind wir ja nicht durch den Kaffee. Wach werden wir, weil die Nebennieren Adrenalin ausschütten. Und das macht den Wacheffekt. Und genau das Gleiche passiert zum Beispiel beim Fettessen. Wenn wir Fett essen, dann wird Adrenalin ausgeschüttet. Das ist dann wie eine Droge und wie eine Sucht. Also wollen wir weiterhin natürlich dieses vollmundige Essen. Das heißt, dieses Adrenalin wird sich verbinden mit dem Fett natürlich logischerweise, mit dem Gefühl, ich möchte was Vollmundiges essen. Und das wird dann zur Sucht. Ganz normal. Und das wird man auch im Laufe der Zeit ablegen, tatsächlich, weil wenn man die Fette reduziert und irgendwann also in den nächsten Schritt geht und sagt, jetzt mache ich mal eine Leberentgiftung. Na, Menschenskinder, da bin ich mal ganz gespannt drauf, was da passieren wird. Da passiert der Quantensprung für die Menschen. Das heißt also, hier machen sie den riesen Sprung, weil nach einer Leberentgiftung haben sie auch immer das Gefühl, die machen sich einen Kaffee, weil sie vorher immer Kaffee getrunken haben. In der Leberentgiftung gibt es keinen Kaffee. Dann wollen sie einen Kaffee trinken, trinken den auch und auf einmal schmeckt der nicht mehr. Das beste Beispiel ist meine Frau. Meine Frau hat früher mal Wein getrunken, nicht jeden Tag, ab und an. Schön Roséwein und so weiter und so fort. Ja, ich habe dann so ein Weinglas genommen, habe Kokoswasser reingekippt mit einem Strohhalm drin, habe das getrunken. Meine Frau hat dann ein Rosé getrunken als Beispiel. So, dann hat sie die allererste Leberentgiftung gemacht und dann kam Folgendes. Danach wollte sie wieder Wein trinken und der hat nicht geschmeckt. Da hat sie gedacht, die Flasche, der Wein ist schlecht. Hat eine neue Flasche aufgemacht, der schmeckte genauso schlecht. Und seitdem trinkt sie nie wieder Alkohol. Sie sagt, es schmeckt nicht mehr. Du hast mir das Gefühl versaut, ja, dass ich mit Wein ein gutes, tolles Gefühl habe und mich zurücklehnen kann, entspannen kann, na, wie es halt bei Weingenießern halt so ist. Ja. Und das ist ganz Tolle. Das heißt, durch eine Leberentgiftung werde ich wie resettet. Ich werde auf Werkseinstellung zurückgesetzt und der Körper möchte Gesundheit haben. Er möchte gesunde Sachen. Und das sagt er denn auch. Das heißt, er spricht ja mit uns jeden Tag. Und dem Gefühl darfst du tatsächlich dich hingeben. Du darfst also quasi in der Leichtigkeit sein. Das ist dann das, was du erzählt hast. Und du wirst merken, eins kommt zum anderen. Und immer weiter gehen wir aus dem Tal der Tränen höher und werden dann irgendwann komplette Gesundheit haben. Und das wollen wir ja alle, denke ich mal.
Auf jeden Fall. Wie stehst du jetzt zu dem Weg? Also viele sind wahrscheinlich, ich weiß, viele Zuschauer sind schon ein bisschen älter auf diesem YouTube-Kanal, 50 plus, manche sind vielleicht 35, 65 sind einige. Ich sehe ja manchmal in den Statistiken, wie alt ihr seid, die ihr zuschaut. Wenn man jetzt schon so ein paar Jahre gelebt hat und ich weiß ja, wir sehen das ja an den Zahlen und wenn man rausgeht, dann sieht man es ja auch, dass viele Menschen keinen großen Wert auf Ernährung legen und auch viele einen Wert auf Ernährung legen, aber dann halt viel das Wissen einfach gar nicht haben. Ist es irgendwie zu spät irgendwann? Kann man immer noch was machen, egal wie alt man ist? Lohnt es sich, das nochmal umzustellen? Was meinst du?
Ja, also das Schöne ist ja, der menschliche Körper ist ja in meinen Augen ein Wunderwerk. Und das Interessanteste an der ganzen Sache ist Folgendes, er ist niemals nachtragend. Also egal wie viele Jahre, Jahrzehnte wir dem Körper Schlechtes angetan haben, indem wir geraucht haben, wir haben Alkohol getrunken, wir haben Kaffee getrunken, ich könnte ja alles mögliche machen, wir haben die Nächte durchgemacht im Prinzip, wir haben nur Fastfood gegessen. Das ist ja das Schlimmste, was ich einem Körper auf Dauer ja antun kann. Neben den Giftstoffen, da können wir nichts dafür, die wir so aufnehmen. So, das heißt also, der Körper hätte allen Grund dazu, uns natürlich für den Rest des Lebens zu sagen, weißt du was, du kannst mich mal, jetzt werde ich mal ganz schnell krank und wir werden uns ganz schnell mal von diesem Planeten verabschieden. Das macht er aber nicht. Der Körper ist immer auf unserer Seite, egal was wir für eine Erkrankung haben und egal wie alt wir sind. Ich habe Teilnehmer in den Coachings, die sind 75, 78, 80 Jahre alt. Die kommen zu mir ins Coaching. Mit sechs, sieben verschiedenen Krankheiten nehmen dafür acht, neun, zehn verschiedene Medikamente ein und 3 Jahre später, mit 83 Jahren, haben sie nichts mehr. Sie fühlen sich wie 40, 50-Jährige, so nach den Aussagen von den Personen. Und sie sagen, Marcel, wir waren noch nie, meine Frau und ich waren noch nie so aktiv wie jetzt und das mit 83 Jahren. Wir machen Fahrradtouren ohne E-Bike. Mit Muskelkraft fahren wir fast jeden Tag. Das war vor 3 Jahren noch gar nicht denkbar gewesen. Da konnten wir aus dem Haus nicht mehr raus. Für uns war selbst das Einkaufen war eine Tortur. Jetzt sind wir voller Lebensfreude, nehmen keine Medikamente mehr, wir sind kerngesund, wir haben nichts. Und die Ärzte staunen immer und sagen, ja, wie kommt denn das? Um die Frage zu beantworten, dem Körper ist es egal, wie alt er ist. Ob er jetzt 20 ist oder ob er 80 ist oder ob er 90 ist, das ist völlig egal. Wenn du dem Körper die richtigen Bausteine gibst, dann fängt er in dem Moment an mit der Heilung. Du musst nur wissen, was sind die richtigen Bausteine? Und wenn man nach dem geht, was draußen erzählt wird, Das kann niemals funktionieren, im Leben nicht funktionieren. Und das Schöne ist eins, ich kann das ja so offen besprechen und ansprechen auch. Wenn du tausende von Menschen geholfen hast, gesund zu werden, dann erzählt ja kein Mensch mehr was. Dann sagst du dir, du musst ja diesen Weg nicht so gehen. Du musst ja nicht leberkonform leben. Geh doch deine Philosophie einfach weiter. Ist doch kein Thema, ja? Aber ich sehe ja, wenn Menschen krank sind, und ich habe ja hauptsächlich nur kranke Menschen in meinen Coachings, mal abgesehen von vielleicht von Leistungssportlern, die auch natürlich da das Potenzial noch mehr rauskitzeln wollen, was sie haben. Aber zu 98% habe ich nur kranke Menschen in meinen Coachings und die werden alle wieder gesund. Also es kann nicht alles so falsch sein, was wir hier erzählen, von der Seite her, ja? Genau.
Jetzt hast du gerade verschiedene Bausteine erwähnt und einer ist ja der Selleriesaft. Und ich habe da so ein tolles Reel, also ein kleines Video, Kurzvideo von dir gesehen, wie du so geschwärmt hast, dass du sagst, boah, das ist eigentlich das größte Wunder, diesen Selleriesaft zu trinken. Magst du kurz erzählen, was hat es damit auf sich und wie wirkt das? Und vor allem auch die Sache in Kombination mit Salz, weil Salz ist ja auch eine Sache, von der du sagst, es ist besser, nicht zu viel zu nehmen. Und Salz ist ja auch so im Gängigen, wir brauchen einfach viel Salz. Ist so, glaube ich, so das, was man so unterschwellig irgendwie denkt. Und Salz braucht man einfach. Und
Ja.
in Kombination mit Selleriesaft, wie ist da so, ja, wie kannst du das in deinen Worten wiedergeben, dass jetzt noch mehr Menschen sagen, hey, komm, ich trinke das mal morgens?
Okay. Also ich versuche mal da einen kleinen Abriss zu geben, weil ich könnte jetzt wahrscheinlich ein Loblied drauf singen auf diesen Selleriesaft und würde es eine Stunde lang sicherlich nur zum Selleriesaft erzählen. Also, die Erfahrung, die ich mittlerweile gemacht habe, und wenn man mal vielleicht so eine Rangliste aufstellen würde von allen Nahrungsmitteln, die es auf dieser Welt gibt, von Platz 1 bis 100.000. Und auf Platz 100.000 würde jetzt ein Big Mac stehen, ja, der weder Nährstoffe hat noch irgendwas anderes Tolles mitbringt, das heißt also kein Benefit für den Körper bringt. Dann würde auf Platz 1, und das sind ja die obersten, das heißt also, das sind ja die Lebensmittel, die den meisten Benefit für einen Körper bringen. Die meisten Mineralien, die meisten Nährstoffe, wie gesagt, dann im Prinzip, also die zur Gesundheit führen. Dann ist mit Abstand der Selleriesaft auf Platz 1. Und es ist tatsächlich interessant. Und wenn man das mal verfolgt, es gibt sogar einige Stars in Amerika, die tatsächlich schon den Selleriesaft für sich integrieren in ihr Leben, gar nicht großartig viel Werbung machen dazu. Ja, was man so selber mal nebenbei so mitkriegt, denkt sie, ach, das gibt's ja gar nicht, trinkt ja auch Selleriesaft. Ach, guck mal einer an. Das heißt also, das ist ja tatsächlich ein unglaublich tolles Getränk. Warum? Weil dieser Saft, diese Pflanze, nicht die Knolle, ja, wir reden vom Sellerie, ne, also quasi dem Stangensellerie. Diese Pflanze enthält ein ganz besonderes Natriumsalz. Bestimmte Natriumsalze, die im Körper für die Heilung sorgen. Ich könnte natürlich jetzt ins Detail reingehen und könnte genau erklären, was die jetzt im Körper machen. Das mache ich im Coaching tatsächlich. Aber jetzt würde es hier zu weit führen. Aber egal, was du hast, ob du jetzt Leberprobleme hast, ja, also weil du vielleicht eine gestaute Leber hast, die voll ist mit Giftstoffen, ob du jetzt meinetwegen Magen-Darm-Probleme hast, ja, oder generell ein Verdauungsproblem hast, ob du zum Beispiel schlechte Gallensäure hast, zum Beispiel, ja, oder ob der Magen an sich geschädigt ist, oder was du auch immer für Probleme im Körper hast. Der Selleriesaft ist das Wundermittel schlechthin. Natürlich muss man aufpassen, wie macht man den auch wieder. Also letzten Endes gibt es ja mittlerweile auch schon Selleriesaft zu kaufen in Tetrapacks. Davon rate ich ab, denn der Selleriesaft, die Wirkungsweise, also quasi die Stoffe, die dort drin sind, die halten sich vielleicht maximal 48 Stunden. Danach zerfallen sie. Das heißt, die Wirkung ist dann fast gen Null. Deswegen würde ich also niemals einen gekauften Selleriesaft nehmen, es sei denn, ich bin in einer Saftbar und bestelle einen halben Liter Selleriesaft, frisch entsaftet. Dann würde man den trinken. Das war der erste Punkt schon mal. Der zweite Punkt ist auch wichtig. Der Selleriesaft sollte auf nüchternem Magen genommen werden. Das heißt, es sollte nichts weiter drin sein, also keine anderen Nahrungsmittel. Der wirkt nur dann zu 100%, wenn man ihn auf nüchternem Magen einnimmt. Das heißt also, wenn man morgens startet mit Wasser und Zitrone, ja, dann wartet man 20 Minuten und dann trinkt man den Selleriesaft. Da hat man ja nichts weiter drin. Das Wasser mit Zitrone ist sofort durch den Körper dann. Und jetzt kommt der Selleriesaft und der wirkt dann richtig tief im Körper. Ich habe gesehen, wie Menschen Hautprobleme wegbekommen haben damit. Ich habe gesehen, wie Menschen dadurch Autoimmunkrankheiten wegbekommen haben, weil die Ursache für Autoimmunkrankheiten sind in der Regel Viren. Draußen wird erzählt, Autoimmunkrankheiten sind ja Erkrankungen. Tja, da greift der Körper sich selbst an. Das ist eine relativ einfache Aussage und jeder Mensch springt auf diesen Wagen auf und sagt, das klingt ganz logisch, es muss so sein. Nein, ich habe Hunderte bis Tausende von Menschen mittlerweile erlebt, die sind ja gesund geworden, auch obwohl sie eine Schilddrüsenunterfunktion haben, obwohl sie andere Autoimmunkrankheiten haben. Weil das Problem ist nicht, dass der Körper sich selbst angreift, das würde er niemals machen. Der ist immer auf unserer Seite. Ich habe gerade eben auch gesagt, der würde immer auch dankbar sein für jedes Pünktchen an Nahrung, was er bekommt, damit er heilen kann. Die Ursache für Autoimmunkrankheiten sind Viren, die wir im Körper haben und die uns kaputt machen. Und der Selleriesaft, Um darauf zurückzukommen, der macht die Viren unter anderem kaputt. Und dadurch merken wir natürlich, dass da Energie auf einmal aufkommt. Dann merken wir auf einmal, okay, Mensch, die Hautprobleme gehen zurück. Das ist ja Wahnsinn. Mit so einem einfachen Getränk. Dann lässt man das eine 25, eine halbe Minute, eine halbe Stunde auch wirken, nachdem man das getrunken hat, den Selleriesaft. Und dann kann man alles Mögliche essen und trinken. Und so entwickelt der sein volles Potenzial. Unglaublich. Ja, ein ganz, ganz, also in meinen Augen wirklich eine pflanzliche Heilmedizin, so würde ich es mal bezeichnen.
Ja, perfekt. Ja, die Nahrung soll ja die Medizin sein für den Körper, habe ich. Ich weiß nicht, Paracelsus hat das, glaube ich, gesagt, oder ich weiß es gar nicht
Genau,
genau, wer es
ja.
gesagt hat, ja.
Ja, genau.
Wunderbar. Jetzt hast du gerade kurz die Leistungssportler angesprochen. Und dann wollte ich auch zu kurz zu dem Thema kommen. Sport, und da ist ja auf jeden Fall eine Sache, die sehr groß kursiert, ist Eiweiß. Wir brauchen Eiweiß, um Muskeln aufzubauen. Und du hast gesagt, du begleitest auch teilweise Leistungssportler. Also was haben Leistungssportler von so einer Ernährungsweise und wie wichtig ist Eiweiß? Oder wenn Eiweiß wichtig ist, wo kriegen wir es her, wenn wir jetzt nicht tierisches Eiweiß zu uns nehmen?
Genau, damit hast du auch natürlich ein ganz zentrales Thema angeschnitten, was immer wieder zur Aussprache kommt oder wo viele Menschen einfach unsicher sind und wissen wollen, was hat es mit dem Thema Eiweiß auf sich? Eiweiß ist ein ganz wichtiger Stoff, gar keine Frage. Genauso wichtiger Makronährstoff wie Kohlenhydrate und Fette. Wir brauchen alles. Aber das, was wir draußen erleben, das heißt also diese Werbemaschinerie, die sich um das Thema Eiweiß dreht, ist so hochgefahren mittlerweile, dass selbst ein gewöhnlicher Mensch, der mit Gesundheit nichts am Hut hat, dass denn der in ein Drogerieladen reingeht, dass er sieht, ach Gott, Eiweißpulver, Eiweißriegel, Eiweißbrot, alles Eiweiß, das muss ja wichtig sein. Das heißt, ich muss mit dem Thema mich gar nicht auskennen, aber ich kriege schon von außen, durch das, was ich sehe, merke ich schon, okay, Eiweiß muss einen hohen Stellenwert haben. Das hat es aber nicht. Das wird so vermarktet natürlich, logischerweise, weil natürlich die Lobby wieder sehr groß ist dafür. Aber letzten Endes bringt es keinen Benefit. Was meine ich damit? Ich komme gleich zu der Frage mit den Leistungssportlern. Es gibt zwei Ursachen, warum Menschen krank werden. Hauptsächlich krank werden. Das ist das saure Milieu im Körper, auf der einen Seite, in dem sich quasi die Krankheitserreger tummeln, also Krankheitserreger in Kombination mit dem sauren Milieu. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt sind Giftstoffe, die wir über die Nahrung aufnehmen. Giftstoffe sind zum Beispiel toxische Metalle, ja, sowas wie Quecksilber, Aluminium und so weiter und so fort. Wir haben auch Pestizide, Herbizide, Fungizide, also alles mögliche, Kosmetikarückstände. Das sind alles Giftstoffe, die wir aufnehmen. Und das sind die beiden Punkte, die dann dazu führen, wenn ein bestimmtes Maß erreicht wird, dass wir krank werden. Wenn wir Eiweiß nehmen, zu uns nehmen, wird das nicht dafür sorgen, dass wir gesund werden. Denn Eiweiß sorgt weder dafür, dass die Krankheitserreger rausgehen, im Gegenteil sogar, sie ernährt sich sogar noch vom tierischen Eiweiß. Das ist dann die Katastrophe noch dazu. Und der zweite Punkt ist eins, die Giftstoffe kriege ich auch nicht raus mit Eiweiß. Also das ist nicht die Funktion von Eiweiß. Eiweiß hat ganz andere Funktionen und tolle Funktionen im Körper, gar keine Frage. So, und jetzt gehen wir zu dem Punkt zurück. Wenn ein Leistungssportler hier fragt und sagt, Mensch, Kinder Marcel, was hältst du davon? Sollte ich jetzt viel Eiweiß nehmen und so weiter und so fort? Das ist überhaupt nicht interessant, weil jetzt kommt Folgendes. Wenn ich, und jetzt kommt mir der Spruch, ausgewogene Ernährung. Na, was heißt denn ausgewogene Ernährung? Ich sage immer eins dazu, wenn du dich leberkonform ernährst, Obst, Gemüse, Salate, gibt es ja noch viele andere Möglichkeiten. Wenn du dich davon ernährst, da sind ja Eiweiße drin. Der Körper zieht sie ja raus. Und selbst wenn du nicht so viele Eiweiße und du würdest darauf achten, naja, ich müsste jetzt Haferflocken essen, ich müsste vielleicht noch irgendwelche Linsen essen, was auch immer, um die Eiweiße aufzunehmen. Das ist auch gar nicht wichtig, weil die Leber, wenn sie funktioniert, aus dem, was wir essen, selbst die Eiweiße aufbaut, die Eiweißmoleküle aufbaut, die wir brauchen für die Muskulatur. Und jetzt kommt ja das Paradoxon. Viele glauben ja, dass der Muskel durch Eiweiß alleine wächst. Das heißt, sie trainieren wie die Geisteskranken, trinken ihre Eiweißshakes und glauben, dass sie damit Muskulatur aufbauen. Sie bauen Muskulatur auf, aber nicht doch allein durch Eiweiß. Der Muskelaufbau findet statt durch Kohlenhydrate. Ich brauche Sport, ich muss also trainieren, damit der Muskel wächst und ich brauche vernünftige Ernährung. Und das sind in erster Linie Kohlenhydrate. Meinetwegen auch mit Eiweißen dazu. Aber in erster Linie brauchen wir Kohlenhydrate, Zucker. Und wenn das in den Körper reinkommt, dann fängt der Muskel an zu wachsen. Das heißt, das Thema Eiweiß wird hochgetrieben, wo ich sage, Leute, ihr müsst euch von diesen Gedanken befreien, dass Eiweiß das Ultraprodukt ist. Wir brauchen es unbedingt zum Leben. Ich sehe das an den Sportlern. Ich sage den Sportlern, wir gucken uns mal dein Blutbild an. Dann sehe ich dort, dein Eiweißprofil ist völlig in Ordnung. Du musst auch nichts dazu nehmen, aber du solltest das Mineral dazu nehmen, du solltest das mit dazu nehmen, an den Eisenspiegel denken und so weiter und so fort. Und wenn du das auffüllst und dich leberkonform ernährst, weg von den Fetten, weg von den Milchprodukten, ja, von bestimmten anderen Sachen auch noch mit dazu und dann bestimmte Getränke zu dir nimmst, die ich auch noch so weiterempfehle, dann wirst du merken, wirst du ein Potenzial entfachen. Ich habe vor, ist gar nicht mal so lange her, den Thomas bei mir im Coaching gehabt. Ich würde ihn mal als Leistungssportler bezeichnen. Der trainiert, glaube ich, 6-mal die Woche, auch mehrere Stunden am Tag und macht Triathlons. Und er ist recht gut trainiert, steht richtig gut im Saft, aber hat ein Problem gehabt. Und zwar hat er Bluthochdruck. Und das als Leistungssportler. Nur erklär mal einem Sportler, dass aufgrund dessen, er macht viel Sport, er ernährt sich angeblich auch gesund, hat er gesagt, warum er auf einmal Bluthochdruck hat. Das kann man, da ist jeder Arzt am Ende und sagt, ja, keine Ahnung, da müsstest du mal jetzt irgendwas Tablettenmäßiges nehmen, weil das kriegst du mit dem Sport ja und Ernährung ja nicht hin. Die Fachwelt weiß nicht, dass ein erhöhter Blutdruck ein Leberproblem ist. Das habe ich ihm Thomas gesagt. Der Thomas war nämlich schon vor 2 Jahren bei mir, hat mich angefragt und fand die Erklärung total paradox und sagte, nee, Marcel, kann nicht sein, ist wieder weggegangen und kam doch wieder zurück, 2 Jahre später, weil kein Arzt auf der Welt ihm helfen konnte. So, er kam ins Coaching. Ich habe das Blut, also alles angeschaut mit ihm, gemeinsam durchschaut. Er hat die leberkonforme Ernährungsweise kennengelernt, hat eine Leberentgiftung gemacht und sagte, Marcel, das gibt's nicht. War beim Arzt gewesen. Der Bluthochdruck nach über 20 Jahren ist weg. Ich nehme keine Medikamente. Ich habe auf einmal ein Leistungspotenzial und ich laufe bestimmt gut. Ich laufe gut Marathonzeit, ich schwimme auch gut und ich fahre auch gut Fahrrad. Das hat alles nochmal getoppt. Nur dadurch, dass ich mich leberkonform ernähre und da spielt Eiweiß überhaupt gar keine Rolle. Da ist kein Eiweißpräparat dabei, kein Eiweißpulver dabei. Es geht nur darum, dass der Körper die richtigen Bausteine bekommt. Wenn er die bekommt, dann wird er an jeder Stelle, wo ein Defizit ist, dieses Defizit auffüllen. Und das geht natürlich einher mit Leistung, mit mehr Energie. Die Müdigkeit ist weg. Ich habe dann das Gefühl, ich möchte ein neues Leben starten, weil ich so viel Tatendrang habe. Ich habe so viel Energie zum Leidwesen vielleicht der Umwelt, weil die das natürlich sagen, sag mal, was ist denn mit dir los? Das brauche ich auch übrigens, was du dir spritzt. Das ist ja natürliche Nahrung nur. Das ist ja keine Spritzen. Ja? Du ernährst dich einfach nur leberkonform. Du machst eine Entgiftung, vielleicht auch mehrere Entgiftungen, einfach um die Giftstoffe alle rauszubekommen. Und du stößt durch eine Decke durch, wo du auf einmal sagst, hier ist alles ganz anders. Das ist ja Wahnsinn. Wie konnte ich Jahre, Jahrzehnte lang so leben? Ja, wir sind im Laufe der Jahre, haben wir abgebaut. Und zwar ganz schleichend. Wir haben es gar nicht mitbekommen. Aber irgendwann merken wir, uns geht es nicht gut. Und so bauen wir uns ganz langsam wieder auf. Ja, und irgendwann sagen wir, mein Gott, wie konnte ich damals so gelebt haben? Ne? Aber deswegen ist das Thema natürlich Eiweiß ein Riesenthema und ich sehe das ja in den Studios ja genauso. Wenn ich mit meinem Training fertig bin, dann sehe ich die jüngsten 20, 25-Jährigen. Und ganz ehrlich, ich war genauso gewesen. Ich habe ja auch Eiweißshakes damals vor 30 Jahren zu mir genommen. Ich war genauso, weil das ja eine ganz gängige Lehrmeinung ist. Und habe nach dem Fitnessstudio, da gibt es ein Zeitfenster. Open Window, ja, dann sollte man in diesem Zeitfenster sollte man sofort seinen Eiweißshake nehmen. Und dann stehen die Jungs ja, da und dann schütteln sie und trinken gleich ihren Eiweißshake. Dann haben sie ein gutes Gefühl und sagen, boah, jetzt kann der Muskel wachsen. Der wächst aber nicht durch das Eiweiß da drin, der wächst durch den Zucker da drin in dem Getränk. Dadurch fängt der Muskel an zu wachsen und durch das Training, logischerweise. Das Eiweiß ist völlig nebensächlich. Ja? Es ist wichtig für den Körper, keine Frage. Braucht der Körper aber nicht für das, was wir annehmen, wofür das Eiweiß gut ist.
Ja, unglaublich, wenn man das alles so hört. Und ich habe das auch gesehen. Meine Mutter hat auch so einen Test gemacht mit Aminosäuren. Und tatsächlich waren die Ergebnisse nachher besser als vorher, obwohl sie weniger von den Stoffen hinzugeführt hat.
Ja.
Das kann man, also man kann das alles irgendwie gar nicht verstehen. So, man denkt so, ich dachte auch so, hä? Wie jetzt? So, wie kann das denn sein? Und das muss man so verarbeiten, bis man wirklich in die Handlung kommt. Also mir hat das echt, es hat echt gedauert, bis ich dann
Ja.
die ersten Schritte
Ja.
gegangen bin.
Es ist wirklich kurios. Ich habe das Experiment gemacht und zwar ein ganz einfaches. Das könnte jeder von euch mal nachvollziehen. Ich war früher auf dem Bauernhof, habe ich es kennengelernt so. Ich habe unglaublich gerne Eier gegessen in meinem Leben. Unglaublich gerne. Ja? Also ich möchte mal behaupten, ich habe als Kind immer 2 Eier am Tag gegessen und irgendwann als Erwachsener habe ich dann irgendwie 5, 6 Eier am Tag gegessen. Morgens Spiegeleier, mittags ein gekochtes Ei auf den Salat drauf, abends nochmal Rührei mit dazu. Ich kam da auf locker 4, 5, 6 Eier am Tag. Plus, was noch Eibestandteile im Essen drin ist noch, ja, was wir gar nicht so offensichtlich sehen. Und dann habe ich mal ein Blutbild machen lassen und habe mir den Eiweißspiegel geben lassen. So, habe ich gesagt, okay, jetzt machst du mal Folgendes. Jetzt lässt du mal 3 Monate lang Eiweiß weg. Also nicht bewusst, ich habe gesagt, ich lasse die Eier mal einfach weg. Ich lasse mal jetzt die Eiweißshakes einfach mal weg und mal gucken, wie weit der Eiweißspiegel jetzt runtergeht. Und interessanterweise habe ich nach 3 Monaten mein Blut wieder messen lassen und jetzt kommt das Paradoxon, was selbst für meine Ärzte natürlich ein totales Phänomen war. Die sagte, Marcel, das gibt's gar nicht, wenn du wirklich recht hast mit dem, was du erzählst. Du hast keine Eier mehr gegessen 3 Monate lang, du hast auch keine Eiweißshakes mehr zu dir genommen. Ich kann dir nichts anderes sagen, wie der Eiweißspiegel ist konstant geblieben. Der Eiweißspiegel ist konstant geblieben. Und damit ist doch alles bewiesen. Das heißt also, ich könnte Eier essen, wie ich will. Es wird der Eiweißspiegel dadurch nicht steigen. Ich könnte Eiweißshakes nehmen, wie ich will. Der Eiweißspiegel, die Leber, die wird daraus ihre Sachen ziehen. Das, was sie braucht. Und dann ist das Thema durch. Das heißt also, wenn ich leberkonform lebe, wird der Körper dafür sorgen, automatisch, ja, der wird in der Homöostase sein, also im Gleichgewicht sein, er wird dafür sorgen, dass wir einen gewissen vernünftigen Eiweißspiegel haben. Und da müssen wir nicht extern dazu packen, ja, wie verrückt und sagen, wir brauchen unbedingt mehr Eiweiß, weil wir haben angeblich zu wenig Eiweiß. Ich sage, hast du mal deinen Eiweißspiegel messen lassen? Nö. Woher glaubst du, dass du zu wenig Eiweiß im Körper hast? Ich habe da die Tausende von Blutbildern gesehen. Ich sehe, dass da von 1000 Menschen haben vielleicht zwei Leute einen Eiweißmangel gehabt. Von 1000 Menschen. Also wir können nicht davon sprechen, dass quasi in Deutschland die Leute zu wenig Eiweiß im Körper haben. Das stimmt nicht. Also der Körper macht es schon so, dass es passt.
Ja,
Ne?
das ist gerade sehr schön gesagt. Man denkt das einfach, weil wirklich überall ist die Werbung und überall sind die Shakes und alles unglaublich. Jetzt
Ja.
haben wir noch ein spannendes Thema, und zwar, ich habe gesehen bei dir, das ist auf deinem Instagram-Kanal auch gebracht, dass du relativ wenig Schlaf brauchst und trotzdem voller Energie bist. Und das ist ja auch für die Leistungssportler wahrscheinlich ein Thema, warum die zu dir kommen. Wie bekommen wir jetzt mehr Energie und wie können wir weniger schlafen? Weil Zeit ist ja auch für viele Leute ein Thema. Ich habe zu wenig Zeit. Ich hatte am Anfang auch, als ich diesen Selleriesaft angefangen habe zu machen, gedacht, ich habe gar keine Zeit dafür. Und letztendlich war meine Lösung, ich stehe eine Stunde eher auf. Aber das geht natürlich auch nur, wenn ich eine Stunde weniger Schlaf brauche.
Oder ich gehe ins Bett, ja.
Oder ich gehe ins Bett. Natürlich beides zusammen. Also ich habe Anfang, ich mache beides. Ich bin ja noch nicht so konform, dass ich so viel Energie habe und weniger Schlaf brauche. Vielleicht ein bisschen weniger, aber ich habe auf jeden Fall Interesse daran, nicht unnötig zu schlafen. Also ich will schlafen, um meinen Körper zu generieren, aber nicht unnötig aufgrund schlechter Ernährung, weil das macht für mich keinen Sinn. Und wie sind deine Erlebnisse, deine eigenen Erfahrungen in Bezug auf Schlaf und die Ernährungsweise, die du hast?
Genau, also Schlaf ist ultra wichtig. Jeder Mensch braucht Schlaf. Wir können als Mensch ohne Schlaf nicht existieren. Deswegen ist Schlaf wirklich immens wichtig. Und jetzt kann man Folgendes daran messen. Man legt sich hin und jetzt schläft man einfach mal so lange, wie man möchte. Je länger man schläft, ist ein Anzeichen dafür, dass der Körper stärker in die Regeneration gehen möchte. Das heißt also, er möchte in die Heilung gehen, er möchte reparieren. Das macht der Körper ja in der Nacht. Und jetzt passiert Folgendes. Je gesünder der Körper wird, weil er anfängt, leberkonform sich zu ernähren, umso weniger Baustellen gibt es im Körper drin. Und wenn es weniger Baustellen im Körper gibt, dann braucht der Körper ja keine große Regeneration mehr in der Nacht. Und das lässt sich gar nicht verhindern. Also wenn jemand die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich möchte mal ohne einen Wecker aufstehen, ja, und die Freiheit habe ich ja. Das heißt also, ich habe sie, ich müsste keinen Wecker stellen, ja, mach's auch gar nicht, ich wache dann einfach auf. Und das Schöne ist eins, dann merkt man, wie von Monat zu Monat die Zeit des Schlafens immer weniger wird. Nicht, weil man aufgeregt ist auf einen neuen Tag und sagt, ich möchte nicht leberkonform starten und kann gar nicht schlafen, bin völlig unruhig in der Nacht. Nein, ich meine wirklich, dass man schläft immer weniger und man wacht auf und sagt, oh, das ist ja echt ein Ding. Also vor einem Monat habe ich noch eine halbe Stunde länger gebraucht oder eine Viertelstunde länger. Jetzt auf einmal merke ich weniger. Das kannst du nicht beeinflussen, das machst du, das entscheidet der Körper selbst. Er legt dann fest, pass mal auf, das war's jetzt mit der Regeneration in der Nacht. Ich habe jetzt einiges repariert, ja, und dann passt es auch. Die meisten müssen ja mit einem Wecker aufstehen. Das heißt, sie unterbrechen die Regeneration. Der Körper würde gerne noch mehr reparieren im Körper, weil er wahrscheinlich viele Baustellen hat, aber das wird unterbrochen, weil wir jetzt einfach aufstehen müssen, wir müssen ja arbeiten gehen. So. Und wenn man aber leberkonform lebt, wird man merken irgendwann, dass man diesen Wecker vielleicht gar nicht mehr braucht. Das heißt also, weil man dann tatsächlich in der regulären Zeit weniger schläft. Und ich habe früher, und ich muss ehrlich zugeben, ich habe bestimmt super gern geschlafen, 8, 9 Stunden am Stück geschlafen, das war normal. Und wenn ich dann habe ich schon gesagt, okay, pass mal auf, du musst ja um 6 Uhr aufstehen, dann müsstest du um 10 spätestens ins Bett gehen, damit du noch deine 8 Stunden Schlaf mindestens hattest, ganz, ganz wichtig. Da habe ich selber für mich das alles berechnet. Ich gehe um 12 Uhr, also Mitternacht oder 12:30 ins Bett und wache morgens um 5:30 Uhr auf. Manchmal 5:45 Uhr, ja. Also im Schnitt sind es ungefähr 5 Stunden und ich bin topfit. Es ist manchmal interessant. In Extremfällen habe ich manchmal abends um 21:30 Uhr noch ein Coaching, eine Stunde. Und da fragen mich die Menschen und sagen immer, sag Marcel, ist das dein erstes Coaching heute? Du bist so energiegeladen, als wenn das dein erstes Gespräch heute ist. Ich sage, du, ich habe schon 8 hinter mir heute. Und dann sagen die immer, wie machst denn du das? Ich sage, das kriegst du, als wenn du gewöhnliche Nahrung zu dir nimmst. Also das, was wir draußen alles so kennen, was so eigentlich jeder isst, dann schafft das der Körper niemals. Es muss keiner zur Maschine werden und es soll auch keiner zur Maschine werden, aber es ist ein Abfallprodukt. Genauso wie Abnehmen ein Abfallprodukt ist. Ich rede in keinem Coaching über Abnehmen. Es ist ein Abfallprodukt, wenn du leberkonform lebst. Da kannst du machen, was du willst. Du wirst immer abnehmen. Auch andersrum, wenn du zu wenig wiegst, wirst du auch zunehmen. Der Körper kommt in sein Gleichgewicht da rein. Egal, ob er zu viel oder zu wenig wiegt. So. Und so ist es auch mit dem Schlaf. Das kannst du nicht beeinflussen. Lass es doch einfach geschehen. Du wirst merken, der Körper geht in die Regeneration rein. Er merkt auf einmal, oh, ich bin nach 6 Stunden, jetzt bin ich voll energiegeladen. Und dann wachst du auf und dann bist du den ganzen Tag voller Energie. Ich kenne auch keine Müdigkeitsphase, wie ich das noch vor 30 Jahren kannte. Ja? Wenn man zum Beispiel mittags was gegessen hat und auf einmal dann, oh, jetzt möchte ich mich eine halbe Stunde hinlegen, nur mal eine halbe Stunde, dann machst du das Büro vielleicht zu, ja, und denkst, alles da, nur mal die Augen zu machen für eine halbe Stunde. Das gibt es nicht mehr. Es gibt auch kein Gähnen mehr. Du so, oh Gott, das ist nicht mehr da. Du hast, und das ist das, was die Natur natürlich für uns vorgesehen hat. Die Natur hat niemals ein Leben in Krankheit vorgesehen, niemals ein Leben in Müdigkeit vorgesehen. Das will die Natur gar nicht. Die möchte, dass wir von morgens, wenn wir aufstehen, ja, energiegeladen sind bis abends und dann unseren Tag genießen, unser Leben genießen. Und so kannst du 19 Stunden des Tages vollends auskosten und bist in 5 Stunden komplett regeneriert. Und dann geht es von vorn wieder los. Das ist wunderschön. Und das wünsche ich jedem Menschen, das mal zu erleben. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Das musst du wirklich, oder müssen wir gar nichts. Das sollte man natürlich durch eine leberkonforme Ernährungsweise dann einfach selbst mal spüren, wie toll das sein kann, das Leben, ja.
Also, Marcel, ich danke dir. Das war unglaublich inspirierend, und ich bin richtig motiviert, jetzt noch weiter da einzusteigen in dieses Thema. Das hört sich einfach so gut an. Das ist genial. Und ich weiß einfach auch, wie schwierig das ist, das umzustellen. Und ich weiß,
Ja.
dass was der Wert deiner Arbeit ist, auch durch das Coaching, was meine Mutter, mein Bruder, was die gemacht haben, dass die was die an mich weitergegeben haben, Informationen. Und deswegen. Für jeden, der da irgendwie was gespürt hat, das geht in die richtige Richtung oder ich möchte da weitergehen, ist es wirklich so, Marcel bietet jetzt erstmal ein kostenfreies Anamnesegespräch an. Das heißt, einer deiner Mitarbeiter wird einmal drüber schauen, wo steht man gerade, was kann erreicht werden. Dann gibt es noch vielleicht ein Informationsgespräch und dann gibt es die Möglichkeit, bei dir in die Akademie zu gehen, wenn es passt und sich wirklich begleiten zu lassen. Weil ich habe bei dir wirklich den Wert der Begleitung nochmal gesehen. Ich mache das ja auch, ich helfe ja auch Therapeuten-Coaches, bekannt zu werden, um die Arbeit einfach gut rauszubringen. Und bei dir war es mir auch so klar, es ist so wichtig, dass man sich jemanden sucht, der einen begleitet auf diesem Weg. Weil es ist einfach so kontra von all dem, was da draußen erzählt wird. Und wenn man diesen Weg geht, dann sagt man erstmal zu vielen Dingen nein. Und man hat eine Zeit, die ist herausfordernd. Wenn man da jemanden an der Seite hat, der einen diesen Mut gibt, der einen dieses Vertrauen gibt und der einen stetig auch dazu animiert, komm, wir machen das und man sieht einfach diese Gruppe auch, das ist im Vorgespräch erwähnt, da sind dann halt die ganzen Menschen zusammen in einem Zoom und man sieht, ey, guck mal, da hat der ein Erfolgserlebnis. Vielleicht magst du das einmal noch ganz kurz erwähnen zum Schluss, weil das so schön war, was die Dame gestern bei dir gesagt hat, damit man einfach sieht, so, es ist real, man muss es einfach tun. Und ich weiß, es ist so schwierig, alleine diesen Weg zu gehen, deswegen, wir haben ja, in meinen Augen ist das Grandiose in der heutigen Zeit, wir haben die Experten und die Experten sind zugänglich. Das heißt, man kann
Genau.
von dir lernen. Also es ist einfach sogar. Also es ist kein großes Hindernis. Man kann sich jetzt hier unter dem Video ein kostenfreies Anamnesegespräch buchen. Man kann schauen, passt das für einen, geht durch den Prozess durch. Und wenn es passt, dann arbeitet man mit dir persönlich zusammen. Also ich finde, das ist so genial. Und ich wünsche jedem, der irgendwie jetzt eine Resonanz gespürt hat, dass er diesen Weg geht. Und vielleicht zum Abschluss magst du noch einmal kurz erwähnen, was du mir vorhin erzählt hast von der Dame, die gestern bei dir im Coaching war.
Ja. Ja, ganz genau. Also das wäre der erste Schritt natürlich, klar, erstmal in die Anamnese reinzugehen und dann natürlich zu überlegen, okay, macht das wirklich Sinn, einen Schritt weiter zu gehen? Dann kommt das Informationsgespräch und dann kann man mit mir natürlich in so ein Coaching gehen. Gibt es ja zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite, wie du gerade eben gesagt hattest, in Form der Akademie. Auf der anderen Seite in Form eines 1:1-Coachings, dass man sagt, ich möchte nur mit dir über mehrere Monate die Begleitung haben. Und in der Akademie, das ist eine ganz, ganz tolle Community. Das muss ich immer wieder sagen. Ich mag diese Menschen so sehr, die sind einem so ans Herz gewachsen. Und in der Akademie begleite ich über mehrere Monate Menschen, die Erkrankungen haben, verschiedenster Art. Ja, und die sind alle dort in dieser Community drin. Und in der Woche gibt es zwei Live-Calls, Akademie-Live-Calls, die ich abends immer mache. Das heißt, jeder, der in der Akademie ist, kann dann dort reinkommen. Und gestern waren wieder relativ viele in der Akademie drin gewesen und die Menschen teilen auch ihre Erfolge. Das heißt, es ist eine Frage-Antwort-Runde eigentlich. Das heißt, jeder stellt dort Fragen, der Fragen hat, zum Thema Gesundheit, zu sich selbst, wie auch immer. Und ich beantworte sie dann live. Und da kann jeder natürlich vom anderen lernen. Und gestern war eine Situation gewesen, da war die Isabella. In dem Coaching, die ist mit ihrem Mann dort und ist seit 6 Wochen in der Akademie, also ein relativ kurzer Zeitraum. Relativ viele Erkrankungen, sie selbst auch und ihr Mann ebenfalls. Dadurch haben sie sich entschieden, in die Akademie zu kommen. Und jetzt kommt es natürlich auch. Das war natürlich gestern sehr schön. Sie sagte, Marcel, ich möchte ganz kurz hier mal was teilen. in dieser Runde. Ich bin ja seit 6 Wochen jetzt erst in der Akademie und ich habe mehrere Probleme. Ich habe seit über 30 Jahren Allergien. Das heißt also, wenn jetzt so die Frühjahrszeit kommt, so Februar, März, wenn es dann so losgeht langsam, dann kann ich ohne Tabletten, könnte ich nicht rausgehen. Ich würde, wie gesagt, Augen tränen, dicke Nase, alles Mögliche. Es wäre alles zu. Ich bin seit 6 Wochen in der Akademie und nehme seit 30 Jahren zum allerersten Mal keine Tabletten. Nicht, weil ich sie nicht nehmen will, weil ich jetzt leberkonform leben möchte. Nein, weil ich sie nicht nehmen muss. Ich habe nichts. Ich habe weder dicke Nase, noch habe ich dicke Augen. Ich habe gar nichts. Seit 30 Jahren ein irres Gefühl. Und wobei das schon richtig extrem war, legt sie noch eins drauf und sagte: Marcel, ich war letzte Woche bei meinem Arzt gewesen, bei meinem Augenarzt, und ich habe eine Netzhautablösung. Die wurde bei mir festgestellt. Und es geht in Richtung grauer Starr. Und jetzt wurde nochmal bekannt, also sie sollte nochmal zur Untersuchung kommen, und hat gesagt, ich war letzte Woche bei meinem Hausarzt gewesen, also im Augenarzt, und der hat nochmal festgestellt und sollte feststellen, wie geht es denn jetzt weiter? Und er guckt sich die Augen an und sagt auf einmal: Wissen Sie was? Ich weiß nicht, was Sie gemacht haben, aber es ist alles weg. Die Augen sind gesund. Sie haben weder ansatzweise von grauen Star, noch haben Sie irgendwo eine Netzhautablösung, nichts dergleichen. Es ist alles weg. Und jetzt möchte man aber meinen, das ist ja alles ein Wunder. Ich habe ja der Isabella vorher erzählt, was auf sie zukommen wird. Nicht nur, was sie gern machen darf, Schritt für Schritt, sondern was für eine Heilung entstehen wird. Und die hat dann so geschmunzelt und sagte: Mensch, Marcel, das ist ja wie im Traum. Ich sage, das muss kein Traum sein. Wenn du das so machst, wird der Körper in die Heilung gehen, egal was du für Krankheiten hast. Und sie ist gestern fast in Tränen ausgebrochen, weil sie sagt: Marcel, das ist so schön. Das war für mich der schönste Tag nach so vielen Jahren mal, dass ich endlich mal merke, ich mache das Richtige und ich werde wieder gesund. Und so darf man an den nächsten Baustellen dann auch noch arbeiten, ja. Aber das war gestern so schön gewesen. Und das teilen die Menschen jedes Mal in diesen Zoom-Calls, wenn sie dann die ersten Erfolge gemacht haben. Und das ist keine Ausnahme, das ist ja die Regel bei uns. Und ich kenne das ja schon seit Jahrzehnten, dieses Gefühl, wenn Menschen dann wirklich erzählen, ich bin gesund geworden. Und so darf das jeder selbst auch erfahren. Eine ganz, ganz tolle Botschaft gestern. Ja, das wollte ich noch mitteilen.
Wunderbar,
Genau.
ich danke dir, Marcel, ich danke dir für deine Arbeit. Also
Sehr
Basti, auf
gern.
jeden Fall, wenn ihr Instagram habt, folgt unbedingt Marcel auf Instagram. Und wenn ihr sagt, hey, das interessiert mich mit der Akademie, eine nähere Zusammenarbeit, bucht euch dieses Anamnesegespräch und geht da rein und schaut, ob es für euch passt. Ich kann es nur
Ganz kurz,
empfehlen,
genau. Ganz kurz, Felix, ich will nicht
wunderbar.
unterbrechen, Felix. Ganz kurz, ich will nicht unterbrechen. Ganz kurz, unter Marcel werdet ihr mich nicht finden, werdet ihr mich nicht finden im Instagram. Ihr müsst unter Lebergott suchen, ja? Unter Lebergott, das ist noch ein kleiner Hinweis, und dann könnt ihr euch sogar noch anmelden für Anamnesegespräche dann dort. Alles auf Instagram. Aber alles andere verlinkt ja auch dann der Felix. Sehr
Genau,
schön.
also wir werden auch hier unter dem Video natürlich deinen Instagram-Kanal verlinken, lieber Gott. Und ja, danke für den Hinweis, danke für deine Arbeit und danke, dass du da warst.
Felix, recht schönen Dank, und ich danke auch, dass ich heute bei dir sein durfte und auch so viele Informationen teilen durfte, und freue mich natürlich auf jeden Einzelnen, der dann einfach seinen Weg der Heilung gehen möchte. Recht herzlichen Dank. Dankeschön.
Danke, ciao, mach's gut.
Tschüss.